daran erinnern, dass wir gestern stehen geblieben sind im vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das beginnt damit, dass Jesus versucht wird, später nach Nazareth zurückkehrt, in Nazareth in der Synagoge eine Predigt hält, dort schließlich vertrieben wird. Die Menschen wollen von ihm nichts wissen. Sie sehen ihn als jemanden an, der gotteslästerlich handelt, weil er die Prophetie des Alten Testaments, die auf den Messias gemünzt ist, auf sich bezieht. Dann haben wir gelesen, dass Jesus sich nach Kapernaum hinunter an den See Genezareth begibt und dort schließlich seinen Wohnort aufschlägt. Er beruft einige Jünger, das finden wir nicht in diesem Evangelium, das wird vorausgesetzt, denn es werden plötzlich einige der Jünger Jesu genannt, die in dem Bericht ab Kapitel 4, Vers 31 dann genannt werden. In dem Abschnitt Kapitel 4, Vers 31 bis 44 haben wir zwei ausführliche Wundertaten Jesu. Ich habe darauf hingewiesen, dass diese Wundertaten nach dem, was Lukas uns berichtet, nicht im Mittelpunkt des Wirkens Jesu stehen, sondern dass die Verkündigung, also die Worte, die Predigt, dass die im Mittelpunkt des Handelns Gottes steht. Aber zur Beglaubigung, zur Unterstützung, zum Ausweis seiner Messianität zeigt Jesus, dass er auch Macht hat über Krankheit und dämonische Besessenheit. Wir haben uns insbesondere gestern die Verse 31 bis 36 angeschaut. Dort geht es nämlich darum, dass Jesus am Sabbat in die Synagoge kommt, einem Menschen begegnet, der besessen ist. Das wird auch sehr drastisch vor Augen gemalt. Diese Dämonen erkennen Jesus als den Messias. Sie haben Angst vor ihm. Jesus lässt sich nicht auf eine Diskussion ein, macht auch keinen großen Exorzismus, wie das damals üblich gewesen ist bei einigen Wanderpredigern und Quacksalbern, sondern Jesus zeigt hier auch seine Vollmacht und die Menschen sind beeindruckt davon. Sie sehen den Zusammenhang von der Macht Jesu über dämonische Mächte und der Vollmacht, die er hat bei der Auslegung des Wortes Gottes und bei der neuen Offenbarung, die er den Menschen weitergibt. Da merken sie, Gott steht dahinter. Wir wollen heute uns mit dem Rest des Textes beschäftigen, das heißt ab Vers 37 bis Vers 44. Und damit ihr das gerade vor Augen habt, werde ich auch diese Verse gerade noch einmal vorlesen. Ich beginne Kapitel 4, Lukas 4, ab Vers 37. Und die Kunde von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden Landes. Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden von ihnen und machte sie gesund. Von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte. Und das Volk suchte ihn, und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Synagogen Judäas. Also zuerst haben wir die Wirksamkeit, die Menschen erstaunen, sie reden davon und auch in den umliegenden Ländern, und Länder meint hier andere Staaten bzw. andere Provinzen des Römischen Reiches, wird man auf Jesus aufmerksam. Wir werden das dann auch in den kommenden Kapiteln lesen, dass dann plötzlich Menschen auch aus anderen Teilen Israels zu ihm kommen. Es wird insbesondere dann Judäa, Jerusalem, Samaria erwähnt. Die werden hier durch diese ersten Wundertaten Jesu aufmerksam, ziehen nach Galiläa, wo sich Jesus ja noch befindet, um ihm genau zuzuhören, persönlich zuzuhören oder, wie wir später auch lesen, um die Kranken zu ihm zu bringen. Wir könnten so viel sagen, der Ruf geht ihm voraus, sein Bekanntheitsgrad in Israel steigt. Er ist nicht nur Prediger, sondern er ist auch Wundertäter, er kann den Menschen in ihren praktischen Problemen helfen. Wir sehen in dann Vers 38, Jesus verlässt die Synagoge, seine Jünger sind mit bei ihm und er geht in das Haus, in dem er in Kapernaum normalerweise wohnte. Das scheint das Haus zu sein, was eben dem Simon, also dem Petrus und seinen Brüdern gehört. Dahin begibt er sich. Auf dem Weg wird noch nichts von der Krankheit gesagt, also das scheint nicht der Anlass zu sein, sondern der Anlass seines Weges dahin scheint zu sein, er will sich ausruhen. Es ist Abend oder es wird langsam Abend, er hat gepredigt, er hat Heilungen vollbracht, Dämonenaustreibung vollzogen, er will sich ausruhen, zurückziehen, vielleicht allein sein mit den Jüngern, wir wissen das nicht ganz genau. Jedenfalls begibt er sich jetzt in den Privatbereich eines Privathauses, da wo er wohnt. Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass wir hier auch sehen, dass der Petrus verheiratet gewesen sein muss. Auch später weist Paulus ja darauf hin und sagt dann, ich könnte ja auch eine Frau mit mir führen, so wie das der Petrus tut. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Petrus verheiratet gewesen ist. Also das wird hier ja nur nebenbei vorausgesetzt. Vorausgesetzt wird auch, dass der Leser den Petrus schon kennt, beziehungsweise hier noch Simon genannt, es handelt sich ja um dieselbe Person, denn der wird nicht speziell vorgestellt. Wir finden keine Berufungsgeschichte von Simon, auch von den anderen Jüngern nicht, sondern es wird vorausgesetzt, die kennt man. Das finden wir schon angedeutet in Kapitel 1, Vers 4. Auch das habe ich gestern gesagt. Dort wird nämlich gesagt, dass der Theophilus, an den dieses Evangelium gerichtet ist, dass der schon Vorkenntnisse hat über den christlichen Glauben und Lukas nicht nochmal alles erzählen will, sondern diese Vorkenntnis vertiefen will und dem Theophilus zeigen will, das Ganze hat Hand und Fuß, das ist historisch zuverlässig, das stimmt wirklich, das, was er vorher gelesen und gehört hat. Nun, das, was ich hier besonders finde, ist, Jesus geht in den persönlichen Lebensbereich hinein und wir haben den Eindruck, das unterscheidet sich gar nicht voneinander. Manches Mal können wir als Christen, wie auch als Nichtchristen, in eine Art Doppelleben hineinverfallen. In der Öffentlichkeit, da wo alle zuschauen, da präsentieren wir uns als freundlich, nett, dankbar, zuvorkommend. Und dann sind wir im privaten Bereich und plötzlich sieht das ganz anders aus. Also in der Öffentlichkeit zeigen wir uns von der besten Seite, aber zu Hause, dann ist schnell Ungeduld, Unzufriedenheit, Schimpfen miteinander, mangelnde Hilfsbereitschaft oder sonst irgendetwas zu finden. Hier sehen wir bei Jesus, und das ist das Herausfordernde, Jesus ist vollkommen echt. Man kann mit ihm zusammen sein, so wie die Jünger hier im privaten Bereich. Man kennt sich untereinander, naja, da muss man nicht so viel aufpassen, da muss man ja auch nicht sich präsentieren, da muss man niemanden für sich gewinnen, das ist ja schon alles geschehen. Nein, Jesus verhält sich genau gleich. Und ich habe mir gedacht, das ist für uns als Christen, für mich und für euch eine Herausforderung, zu Hause oder da, wo man uns gut kennt, uns auch so zu verhalten, wie wir das vielleicht freundlich und nett in der Freizeit miteinander tun. Da, wo wir nicht ganz so eng miteinander zu tun haben. Das ist eine Herausforderung, wo wir sehen, Jesus ist uns an dieser Stelle ein Vorbild. Er ist der gleiche vor Hunderten von Menschen in der Synagoge, wie in der kleinen Hütte allein mit seinen Jüngern und engen Bekannten. Nun, die Mutter des Petrus scheint schwerer krank zu sein. Es wird ein hohes Fieber erwähnt, also nicht nur irgendeine kleine Erkältung und Verstimmung. Das scheint sogar so stark zu sein, dass sie nicht einmal aufstehen kann. Möglicherweise vor Schmerzen oder weil ihr schwindelig wird dabei. Wir können das nicht ganz genau sagen. Das, was zumindest auffällt, dieser Begriff hohes Fieber, das kann natürlich jeder sagen, aber der griechische Begriff, der hier übersetzt wird, wurde eigentlich nur von Ärzten benutzt. Also ist hier eine nähere Umschreibung eines besonderen Artes von Fieber, einer besonderen Art von Fieber, die damals in erster Linie von Ärzten benutzt wurde. Das ist einer der Hinweise, die uns zeigen, Lukas wusste erstmal, worum er schreibt bei dieser Krankheit. Und darüber hinaus auch, es handelt sich um den Lukas, den Paulus später auch erwähnt, der Arzt gelernt hat und der mit Paulus unterwegs ist, wie uns das die Apostelgeschichte berichtet. Die Krankheit muss hier nicht näher erklärt werden. Sie sagen also nicht, Jesus, das ist die und die Ursache und seit dem Zeitpunkt hat sie das, sondern das geht auch hier relativ schnell. Jesus kommt dorthin, sie bitten ihn, steht hier, und zwar scheint es so zu sein, dass, es ist ja sie baten, also hier Plural, es scheint so zu sein, dass die Menschen, die mit Jesus sind, also das heißt die Jünger, die bitten Jesus darum, die Mutter zu heilen. Es ist interessanterweise nicht die Mutter selbst, die Jesus darum bittet. Ich weiß nicht, möglicherweise aus mangelndem Glauben, vielleicht sind sie auch erst noch auf dem Weg dahin und der Paulus erzählt, jetzt siehst du hier, meine Mutter ist krank und dann, meine Schwiegermutter ist krank, also heil sie doch bitte. Die Frau kommt nicht dazu, Jesus unterhält sich auch nicht lange mit ihr, er macht keine lange Diagnose, hier merken wir wieder seine Eigenschaft als Sohn Gottes. Er sieht in den Menschen hinein, nicht nur wie wir immer wieder lesen hinterher, er sieht in das Herz der Menschen, sieht ihre Gedanken, sondern er sieht auch ihren körperlichen Zustand. Er weiß sofort, wie es um die Frau steht und Jesus reagiert darauf. Das sollte uns ermutigen, wo es um Fürbitte geht. Also nicht nur daran zu denken, jeder muss selbst zu Jesus kommen, natürlich ist das das Beste. Aber hier sehen wir ein Beispiel für Fürbitte. Nicht im Gebet, hier ist Jesus ja leibhaft euch auf der Erde, sondern da sieht einer die Not des anderen, denkt nicht nur an sich dabei, sondern denkt an diese Krankheit und an die leidende Mutter und Schwiegermutter und bittet Jesus dann dort einzugreifen. Auch das ist sicherlich etwas, was wir daraus sehen können. Ich finde Jesus auch noch in einer anderen Hinsicht als vorbildlich in diesem Vers. Und zwar, dass er bereit ist, sich um Menschen zu kümmern, die in Not sind, selbst wenn er eine Ruhepause gebrauchen könnte. Er hätte genauso sagen können, ja, die hat Fieber, schadet nichts, bis morgen wird sie auch noch leben und wenn sie tot ist, kann ich sie ja vom Tod auferwecken. Nicht? Also bringt alles nicht, ich will mich jetzt erstmal ausruhen. Wo ist das Essen, wo ist das Trinken oder ich will mich schlafen legen, das tut Jesus nicht. Und das ist etwas, das begleitet uns durch das Evangelium immer wieder. Also Jesus ist jemand, der lässt seinen Terminplan durcheinander bringen. Der lässt sich von Menschen betreffen, die in Not sind, auch wenn sein Plan erst einmal anders zu sein scheint. Auch wenn wir seine menschlichen Bedürfnisse verstehen könnten. Wir werden das später noch bestätigt finden, denn dann ist das ja mit der Schwiegermutter noch gar nicht zu Ende. Kaum ist die Schwiegermutter geheilt, dann stürmen von allen Seiten die Menschen zu Jesus und wollen, dass er sie gesund macht. Und irgendwann spät in der Nacht, erst da verlassen sie ihn. Dann, wenn alle geheilt sind, wenn er seine Aufgabe beendet hat. Und auch da merken wir, Jesus schickt die Menschen nicht weg. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Stelle gibt, wo Jesus die Menschen wegschickt, weil sie ihm auf die Nerven fallen. Also ich meine nicht, weil sie vielleicht an ihm zweifeln, dann die Pharisäer wegschickt, weil er merkt, das hilft alles nichts, da ist Hopfen und Malz verloren, das ist etwas anderes. Aber wo er Menschen, die in Not sind und sich ihm zuwenden, wegschickt. Ist mir jetzt nicht direkt bewusst. Es gibt doch mal so die Verhandlung, nicht, der Frau, der ich glaube, diese syrophönizische Frau, die ihm dort, die will, dass er sie heilt. Und dann sagt er, ja, das ist ja, ich bin gesandt zu den Kindern Israels und noch nicht zu den Heiden. Das ist aber ein anderer Grund. Und hinterher heilt er sie ja doch. Er geht ja dann doch nach. Es ist nur so eine Zwischenphase dabei. Also mir ist das jetzt nicht direkt bewusst. Daran sehen wir ein Charakteristikum Jesu, was uns herausfordert. Wenn wir in irgendeiner Notlage sind, wir können immer zu Jesus kommen. Er macht nicht irgendwann Feierabend, nicht? Irgendwann Schluss, so wie das bei Elia auf dem Berg Karmel ist. Nicht? Dann sagt er ruft doch lauter zu eurem Gott, er schläft vielleicht, nicht? Er macht Mittagsschlaf. Das tut Gott nicht. Er ist immer bereit und sogar da, wo er Mensch auf der Erde ist, ist er bereit, sich ansprechen zu lassen. Das kann uns herausfordern. Wir müssen unsere Probleme nicht mit uns selbst rumschleppen. Wir können die zu Jesus bringen, egal in welcher Lage. Manchmal können wir ja denken, ach, diese Kleinigkeit und ich als kleines Pfröpfchen hier in der Gemeinde spiele ja gar keine Rolle. Gott hat doch so viel zu tun, auf mich hört er doch bestimmt nicht. Nein, das ist nicht so hier. Alle können zu Jesus kommen und Jesus hört darauf, es gibt kein Problem, was zu groß und keines, was zu klein ist. Jesus ist aber nicht nur Sohn Gottes, der unsere Probleme hört, der darauf antwortet, der hier Heilung verursacht. Jesus ist ja auch Vorbild für uns, indem wir handeln. Und ich denke, das, was uns herausfordern kann, ist, wie teilen wir unseren Tag ein? Wie sind wir bereit, andere Menschen in unser Leben hineinzunehmen, auch da, wo es einmal unsere Terminpläne durcheinander bringt? Ich denke, hier ist Jesus eine Herausforderung. Wir sehen dann in Vers 39, dass Jesus hier ganz souverän reagiert. Er sieht die Schwiegermutter, wir müssen uns diese Häuser vorstellen, es ist ein großer Raum, es gibt nicht viele Zimmer, da muss nicht lange gesucht werden. Jesus kommt in das Haus hinein, er sieht die Schwiegermutter leidend dort auf der Bodenmatte liegen, er stellt sich daneben. Ich habe schon erwähnt, es gibt keine lange Untersuchung, Jesus weiß, worum es sich dreht, Jesus kennt auch den Menschen und kennt hier auch die Schwiegermutter. Er tritt dort einfach heran, befiehlt dem Fieber, die Schwiegermutter zu verlassen und wir lesen sogleich, steht sie auf und fängt an zu arbeiten. Nun, das, was uns seltsam vorkommt, auch das habe ich gestern kurz angesprochen, ist, dass Jesus mit dem Fieber redet. Das ist seltsam. Das würden wir so nicht tun. Reden tut man mit Menschen. Also möglicherweise noch mit Tieren. Wenn man sich denkt, das sind lebendige Wesen. Etwas abartig würden wir Menschen schon anschauen, wenn sie mit ihrer Blume anfangen zu reden. Nicht? Also auch da sehen wir schon so eine Grenze. Es erreicht, die kann nicht reagieren. Ich weiß nicht, vielleicht tut das ja auch jemand. Nicht, dass ich jemand so nahe trete, aber sagen wir, es würde mir wahrscheinlich etwas seltsam vorkommen, wenn ihr euch vor eure Rosen stellt und mit denen redet. Aber gut, selbst das wäre vielleicht noch akzeptabel, aber wenn ihr dann anfangt, meinetwegen mit den Steinen oder Kochtöpfen in eurer Wohnung zu reden, dann würde man schon sagen, also vielleicht müsst ihr hier mal ein bisschen Hilfe oder psychiatrische Behandlung oder was weiß ich nötig sein. Ich hoffe, ich trete niemanden zu nahe, der vielleicht so etwas macht. Aber hier geht es noch ein Stückchen weiter. Es ist nicht nur irgendein Gegenstand, sondern ein Zustand, mit dem Jesus redet. Der Körper hat Fieber und Fieber wird wie eine Person angesprochen. Ich glaube, das, was dahinter steckt, ich habe es gestern auch schon gesagt oder angedeutet zumindest, Jesus hat Macht und Vollmacht auch über unbelebte Materie. Jesus hat Vollmacht über irgendwelche Zustände, in denen sich Materie befindet. Und so kann er der Materie auch direkt befehlen. Ich habe die Vergleiche gesagt, wo Jesus nach Jerusalem einzieht, Palmsonntag, wo er sagt, wenn die mir nicht zujubeln würden, dann würden die Steine anfangen zu rufen. Für Jesus ist die ganze Materie nicht einfach nur tot, wie für uns. Er hat auch Macht darüber. Er kann aus dem Nichts in der Schöpfung sagen, es werde. Und allein durch die Energie und durch die Information seines Wortes, durch die Macht, die dahinter steht, entsteht etwas. Ich habe versucht, das ein bisschen physikalisch auszudrücken gerade. Das klingt vielleicht für uns seltsam, aber auch da sehen wir ja, Stimme, Wort ist bewusst gewählt, ist Energie, nicht? Schwingungsenergie. Und es drückt gleichzeitig Information aus. Jesus hat hier Vollmacht, auch über Krankheit. Ich denke nicht, dass wir davon ausgehen sollten, dass hier ein Dämon dahinter steht, mit dem Jesus spricht, denn das würde dann auch geschrieben stehen. Zwar lesen wir durchaus im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, dass Dämonen auch körperliche Erkrankungen auslösen können. Denken wir beispielsweise an den Jungen, der sich fast epileptisch gibt und dann auf dem Boden wälzt und Schaum vor den Mund bekommt. Das deutet ja darauf hin, so ganz ähnliche Erkrankungen wie Epilepsie. Also es kann körperliche Erkrankungen hervorrufen. Einen anderen Fall sehen wir, da wird ein Junge zu Jesus gebracht und er ist stumm, er kann nicht reden. Sobald der Dämon ausgetrieben ist, kann er reden. Jesus unterscheidet sehr wohl zwischen dämonisch verursachter Krankheit und rein körperlicher Krankheit. Hier scheint es sich rein um körperliche Krankheit zu handeln, sodass auch kein Dämon erwähnt wird. Also eine unmittelbare Wunderwirkung, die hier stattfindet. Jesu Wort braucht nicht lange, um zu wirken. Er muss sich auch nicht verstecken dahinter. Das passiert sofort. Und dann sehen wir hinterher, die Schwiegermutter macht sich auf und sie hat sofort volle Kraft wieder. Sie kann dort ihrer Aufgabe nachkommen. Ich denke nicht, dass jemand hier so nebenbei auf den Gedanken kommt, dass Jesus sie nur genug gesund gemacht hat, um sein Abendessen zu bekommen. Nicht? Also wäre ja auch möglich. Liegt eine Ecke, keiner macht das Abendessen fertig. Also jetzt mache ich dich gesund und dann loslaufen, um das Abendessen fertig zu machen oder das Bett vorzubereiten. Das glaube ich nicht. Das ist auch nicht typisch für Jesus an anderen Stellen, wo er Menschen in Not hilft. Ich denke, er ist einfach betroffen von der Notlage der Frau. Möglicherweise ist es auch ein Zeichen der Dankbarkeit. Sofort, dass sie sagt, ich bin begeistert, Jesus hat mich hier aus dieser Not, ich habe mich schlecht gefühlt, hohes Fieber, ihr wisst, das kann mit Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, alles was einhergehen, fühlt sich wirklich schlecht. Und jetzt plötzlich mit einem Schlag, zack, gesund. Es gibt ja kein Medikament, nicht? Selbst wenn ihr schwere Grippe habt und dann irgendwelche Medikamente schluckt, das dauert lange, lange. Das ist bei Jesus hier ganz anders. Und dass sie aus Dankbarkeit ihn bewirtet. Tatsächlich sehen wir aber auch im Folgenden des Evangeliums, dass scheinbar Frauen damals in Israel schon diese Aufgabe gehabt haben, sich so um den Haushalt zu kümmern und dann die Gäste zu bewirten. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Vorstellungsrunde erinnert, aber etwas anders als bei Tim, nicht? Das waren dann meistens Frauen gewesen. Parallel stehen, die wir dort sehen, ist beispielsweise noch im Lukas 7, Vers 36 und 50 oder in Lukas 8, Vers 3 oder Lukas 10, Vers 38 und 42. Jedes Mal, wenn Jesus dort in ein Haus kommt, da werden Frauen erwähnt, die sich um diese Arbeit kümmern. Was in dieser Stelle ja nicht gefordert wird, es wird einfach nur erzählt. Es wird nicht gesagt, es muss so sein an dieser Stelle, sondern es wird ja nur erzählt, dass es so gewesen war. Nun, darüber hinaus sehe ich hier auch noch einen weiteren Appell an uns. Nämlich diese Schwiegermutter kann uns ein Vorbild sein. Nicht nur, dass wir sagen, sie ist fleißig, sondern hier wird ja ein, wir sehen ja, der Lukas schreibt an Menschen, nachdem Jesus gestorben ist, an Menschen in der Gemeinde. Und ich denke, dass er besondere Verhaltensweisen hervorhebt, um auch der Gemeinde eine Herausforderung zu geben. Und die Herausforderung, die sich hier bietet, ist die Gastfreundschaft. Wir sehen, hier kommt eine große Gruppe, es sind mehrere Jünger, lesen wir im Parallelevangelium nach Markus, zumindest Jünger Jesus mit dem Simon und noch ein paar Leuten, denn hier steht ja die Mehrzahl, die Jesus darum bittet, dass er die Schwiegermutter gesund macht, und die bewirtet sie. Also diese Gastfreundschaft ist hier ein Vorbild, so wird die Schwiegermutter als Vorbild genannt. Und wir lesen ja gerade auch in den Paulusbriefen häufig als Kennzeichen christlicher Liebe, christlicher Nächstenliebe, die Gastfreundschaft. Auch hier eine Herausforderung, wie wir dazu stehen. Natürlich gibt es hier keine quantitativen Angaben, auch bei den Briefen des Paulus hinterher nicht. Da steht nicht, also wenn du mindestens 20 Einladungen im Monat hast, dann bist du nicht gastfreundschaftlich. Man könnte hier so eine Zahl festlegen. Die Pharisäer der damaligen Zeit, die haben sowas gemacht, die haben alles festgelegt, nicht? Also was dann mit der Arbeit ist und so weiter, ihr wisst das ja, könnte man das festlegen. Das tut Jesus nicht, aber er spricht mir das Herz an. Seid ihr generell so, dass ich sage, bloß in meinem Haus keine Fremden, das bringt mir alles durcheinander, die machen mir meine Wohnung schmutzig, das macht viel Mühe, ich will meine Zeit lieber für mich selbst haben, ich habe sowieso genug um den Kopf. Das ist das, was abgelehnt wird. Nein, ihr sollt offen sein, innerlich, vom Herzen, andere Menschen mit Freude zu bewirten, Gemeinschaft mit ihnen zu haben, ein Stück des Lebens zu teilen. Das wird hier als vorbildlich vorgestellt bei der Mutter des, bei der Schwiegermutter des Petrus. Nun, dann geht es eigentlich direkt weiter. Da wird uns dann erwähnt, als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Nun ja, noch hat sich ja erst diese Botschaft von der Heilung Jesu verbreitet. Noch sind die nicht aus fernen Ländern gekommen. Das kommt erst später im Evangelium, aber hier in der direkten Umgebung. Erstmal aus der Stadt Kapernaum suchen alle ihre Kranken zusammen und Besessenen und dann auch aus der direkten Umgebung. Möglicherweise habt ihr euch gefragt, warum kommen die Leute denn jetzt erst am Abend? Wir könnten das darauf deuten, dass sie so rücksichtsvoll sind, Jesus erstmal etwas alleine zu lassen. Wir könnten auch sagen, vielleicht hängt es daran, dass sie erstmal alle Sachen zusammenpacken müssen, also den Besessenen einfangen und den Kranken auf eine Bahre schnallen, um dann dorthin zu kommen. Auch das wäre möglich. Vielleicht könntet ihr euch auch sagen, ja, während des Sommers, und das ist ein bisschen heiß in Israel, das ist einfach zu mühsam, die wollen da nicht über die Straße gehen zu Jesus. Aber das ist alles daneben getippt. Nein, darum handelt es sich nicht. Wenn wir nämlich etwas genauer in den Text hineinschauen, merken wir, worum es geht. Es geht nämlich darum, dass das fromme Juden sind und nicht normale Deutsche, die dort sind, und dass die an einem Sabbat keinen Kranken durch die Straßen schleppen dürfen. Das ist Arbeit, das ist Sünde, die würden sich versündigen. Und wir lesen ja, Jesus kommt aus der Synagoge, der Synagogengottesdienst war normalerweise am Sabbat, das heißt, es handelt sich um einen Sabbat, und die Juden rechnen eben nicht von Mitternacht zu Mitternacht, sondern von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang. Hier ist die Sonne untergegangen, der Sabbat ist vorbei, und jetzt geht's los, jetzt dürfen wir wieder arbeiten, jetzt dürfen wir die Kranken dorthin tragen, und Jesus darf auch gesund machen. Wir merken ja später, als Jesus an einem anderen Ort in der Synagoge ist, da wird ihm ja sogar vorgeworfen, du hast hier am Sabbat jemanden gesund gemacht. Und das ist dann die Auseinandersetzung mit dem Sabbat. Und da sagt Jesus, ja, was ist denn, wenn ein Ochse bei euch in den Brunnen fällt? Nicht? Dürft ihr den wieder gesund machen? Dürft ihr ihn wieder rausziehen? Oder dürft ihr es nicht tun? Und dann sagen sie, na ja, okay, dann ja schon. Und dann, denn auch das war geregelt. Normalerweise Kranke am Sabbat gesund machen, das geht auch nicht. Also sie wollten Jesus das nicht zumuten, das geht nicht. Und sie wollten selbst nicht sündig werden, da sie jetzt arbeiten und die Leute zu Jesus bringen. Deshalb warten sie, bis die Sonne untergegangen ist. Und deshalb kommen sie dann erst am frühen Abend zu Jesus. Auch hier weist Jesus sie nicht ab. Auch hier verschiebt Jesus die Heilungen nicht auf morgen oder übermorgen. Macht nicht, wie wir das ja von unseren Ärzten gewohnt sind, einen langen Terminplan und sagt also in 2 Wochen, da 5 Minuten, nicht? Und das auch nur mit der Chipkarte von der Krankenkasse, damit ich das Geld dafür bekomme, das alles gibt es nicht. Sondern Jesus ist sofort bereit, sich das anzuhören. Er schlägt sich da die halbe Nacht um die Ohren, um Menschen zu helfen, die in Not sind. Hier finden wir noch eine besondere Art und Weise der Heilung, die Jesus vollzieht. Da lesen wir, die Sonne geht unter, die Kranke mit mancherlei Leiden sind zu ihm gekommen und er legt ihnen die Hände auf und macht sie gesund. Später kommen auch noch die dämonisch Belasteten in Vers 41, die genannt werden. Hier finden wir eine besondere Heilmethode, wir könnten sagen eine alternative Heilmethode Jesu. alternative Heilmethode sicherlich, weil es durch die Kraft Gottes geschieht. Aber er macht es nicht mehr jetzt einfach nur durch das Wort, sondern er macht es, indem er den Menschen die Hand auflegt. Das ist durchaus etwas, was wir schon im Alten Testament finden. Da werden die Hände aufgelegt bei Segenshandlungen. Denken wir beispielsweise bei Jakob, der seine Söhne segnet, der ihnen dann die Hände auflegt. Also hier ist der Gedanke, damit soll eine gewisse Macht, ein Segen vermittelt werden. Wir müssen uns das so vorstellen, in Jesus wohnt Gott, ist Gott gegenwärtig, die Kraft Gottes. Und hier, ja so wie fließt die Macht Gottes durch den Willen Jesu in den Kranken, dass er gesund wird. Nun, Jesus kann es auch ganz anders machen, er muss es so nicht machen. Aber hier wählt er bei einer großen Zahl von Kranken diesen Weg. Wir merken, dass es diese Kraft, die in Jesus wohnt, ja tatsächlich auch zu geben scheint. Also nicht nur, dass die irgendwo verborgen ist, sondern dass Menschen davon mitbekommen können. Am deutlichsten ist, glaube ich, das Beispiel, wo die blutflüssige Frau sich hinter Jesus schleicht, ihn anfasst, ohne dass er es merkt, und dann steht da und er spürte, dass eine Kraft von mir ausging und die Frau wurde gesund. Da merken wir, irgendwie war so etwas möglich. Nun, sicherlich brauchen wir keinen Aberglauben zu haben, dass nun alle Menschen, die einfach Jesus angefasst haben, dann was sündlos gesund geworden sind, das lesen wir nirgends. Wir lesen das nur an diesem einen Beispiel. Aber wir merken zumindest, Gott kann, wenn er will, auch auf diese Art und Weise gesund machen. Das, was wir hier merken, die Handauflegung ist im Alten Testament typisch als Segenshandlung. Sie ist auch typisch als Mitteilung einer Begabung durch den Heiligen Geist im Neuen Testament. Eine Einsegnung, wie sie beispielsweise bei Ältesten im Neuen Testament vollzogen ist. Wir finden das ja bei Timotheus, der ermahnt wird, nicht zu schnell die Hände aufzulegen. Also er soll erstmal genau prüfen, ehe er jemanden als Ältesten einsetzt, ehe er die Hände auflegt und dem dieses Amt gibt. Da merken wir, diese Handauflegung gibt es in vielerlei Bedeutung im Alten und im Neuen Testament. Das ist nicht etwas ganz Neues dabei. Jesus heilt hier, er gibt die ihm innewohnende Kraft mit. In Kapitel 6, Vers 19, ich glaube, da haben wir das auch noch einmal, ja, da wird es ähnlich erwähnt, und alles Volk suchte, ihn anzurühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Also hier wieder, die Kraft, die von Jesus ausgeht. Allerdings müsste uns das auch zu einer gewissen Vorsicht treiben, denn wir sehen, dass es heute gerade in dem Bereich der alternativen Heilmethoden viele Heiler gibt, die umherziehen und genau dasselbe tun, aber nicht in der Kraft Gottes. Und wenn wir hier sehen, dass durch die Handauflegung eine Kraft vermittelt wird, wir sehen später, dass sie nicht nur durch Handauflegung, sondern manchmal durch Anfassen und so weiter vermittelt werden kann, dann merken wir, dass diese körperliche Berührung auch nicht ganz ohne sein kann. Dass wir uns nicht von irgendeinem dahergelaufenen Medizinmann oder von irgendeiner dahergelaufenen Hexe gesund beten lassen sollen durch eine Handauflegung, wenn wir nicht wissen, aus welcher Kraft das geschieht. Das sollte uns warnen, wenn wir hier sehen, welche Machtauswirkung Handauflegung haben kann bei Jesus. Da sind wir gerade in dem Bereich, wo heute viele Menschen sehr leichtgläubig sind oder vieles auch einfach mitnehmen. So nach dem Motto, wenn es mir hilft, dann ist es schon gut. Oder ich bin doch Christ und dann kann mir nichts passieren. Diese Einschränkung finden wir im Neuen Testament eigentlich nicht. Sondern wir finden eher, dass im Timotheus gewarnt wird. Und hier sehen wir, dass eine unmittelbare geistliche, übernatürliche Wirkung durch diese Handauflegung vermittelt werden kann. Wir sollten sicherlich auch nicht in eine übertriebene Angst hineinkommen, weil wir wissen, dass wir natürlich als Christen unter dem Schutz Gottes stehen und dass auch nicht jede Berührung mit irgendeinem Menschen, der möglicherweise dämonisch besessen ist, uns gleich verunreinigen muss. Auch Jesus befand sich in der unmittelbaren Nähe von Besessenen. Im Neuen Testament lesen wir das auch, ohne dass nun die Jünger oder Jesus dann selbst besessen geworden wäre. Aber diese Segenshandlung, sich einem Menschen auszuliefern, diese Segenshaltung, also die Kraft auch zu erwarten, die mich heilt, das ist sicherlich falsch. Es gibt das ja als verschiedene Methoden, beispielsweise Reiki kennt ihr vielleicht, das ist eine solche Methode. Da wird der Heiler eben ausgebildet und dann sagt, die kosmische Energie und Kraft soll durch den Heiler durchfließen, durch die Hände hindurchfließen und dann den Kranken gesund machen. Der fährt also an der Hautoberfläche der Krankenstelle hinüber und dann spüren die Menschen, dass die Energie in sie hineinfließt. Wir haben auch einen Schüler hier an der Bibelschule in der dritten Klasse, Der hat als Physiotherapeut, Krankenpfleger und so weiter gearbeitet, hatte auch Reiki gelernt, hat das selbst vollzogen und hatte auch gesagt, er merkte richtig, wie so eine Energie durch ihn durchfloss, und die Menschen haben das auch gemerkt, dass es eben dann kribbelte und warm wurde, ohne dass er sie berührt hat. Also dass da wirklich eine Energie wirksam ist und die Leute gesund geworden sind. Allerdings, das hat er nur gemacht, bevor er zum Glauben gekommen ist. Nicht, dass ihr den Eindruck habt, wir machen hier irgendwelche haarsträubenden Sachen an der Bibelschule. Also wenn ihr hier krank seid, wird kein Reiki an euch vollzogen. Aber bevor er gläubig geworden ist, hat er das gemacht, hat dann strikt damit auch gebrochen, weil er sagte, ja, diese Energie war nicht von Gott. Ich war ja noch gar nicht Kind Gottes. Das muss also eine dämonische Energie gewesen sein, die Menschen dort gesund gemacht hat. Gut. Dann kommen wir etwas weiter, da wird uns dann erzählt in Vers 41, und es fuhren auch die bösen Geister aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Also hier merken wir, es geht auch hier um beides, wie vorher, viele Menschen, exemplarisch der in der Synagoge und die Schwiegermutter hier, jetzt wird die große Menge der Kranken erwähnt und die große Menge der Besessenen, die zu Jesus kommen. Die Dämonen rufen hier Jesus an, sie versuchen sich auch nicht, wie schon vorher, zu wehren, sondern sie kapitulieren. Sie sprechen Jesus an, sagen sogar, wer er ist, aber Jesus lässt sie gar nicht ausreden. Hier steht ja, dass sie wussten, dass er der Christus war, Jesus wusste, dass sie es wussten, Jesus wusste, dass sie es sagen wollen, und Jesus verbietet ihnen, dass sie das sagen sollen, sondern treibt sie vorher aus, obwohl sie die Wahrheit sagen. Aber Jesus will nicht durch den Teufel verkündigt werden. Also auch wir sollten uns die Frage stellen, selbst wenn ein Ziel gut ist, ist der Weg dahin auch gut und richtig? Manches Mal gibt es ja, es gibt ja das Sprichwort, nicht, das Ziel heiligt die Mittel, oder der Zweck, ja genau, der Zweck heiligt die Mittel, meint genau dasselbe. Also ich habe einen guten Zweck und dann ist die Mittel, um das zu erreichen, die sind in Ordnung. Das ist dann nicht schlimm. Das ist kein biblisches Prinzip. Nein, wenn ich ein gutes Ziel vor mir habe, aber der Weg dahin falsch ist, dann muss ich das ablehnen. Das tut Jesus ja auch. Er könnte ja sagen, super, die Menschen erkennen noch nicht, dass ich hier der Sohn Gottes bin, dann lasse ich die Dämonen erstmal alle ausreden. Sollen die mal die Dämonen richtig predigen, und dann kommen die Leute zum Glauben, und dann ist alles gut, und hinterher kann ich sie immer noch austreiben. Das macht Jesus nicht, wenn der Weg falsch ist. Jesus lässt sich nicht durch den Teufel oder Dämonen verherrlichen. Sicherlich, weil er weiß, dass die Dämonen immer noch irgendeinen Trick versuchen würden. Das ist ja auch so, wenn ihr euch mit dämonischen Kräften einlässt. Viele Menschen berichten davon, erstmal ist faszinierend, du bekommst Macht von diesen Dämonen, übernatürliche Erkenntnis, das fasziniert. Aber warum gibt der Teufel das? Naja, wenn er dich erstmal am kleinen Finger hat, zieht er dich immer weiter rein, und wenn du ganz an ihn gebunden bist, dann macht er dich kaputt. Das ist typisch für den Teufel. Also er verspricht erstmal etwas, und das sehen wir immer wieder in der Bibel, er verspricht etwas, die Leute gehen dem nach, und dann kommen sie nicht mehr davon los. Und deshalb lässt sich Jesus erstmal gar nicht darauf ein, weil er weiß, worauf es hinausläuft. Er kennt diese widergöttlichen Geister, und deshalb verbietet er ihnen zu reden. Das soll nicht sein. Und so müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen. Wir wären wieder beispielsweise bei der Frage der alternativen Heilmethode. Wenn wir jetzt wissen, da ist ein Gesundbeter, der den Teufel anruft. Wollt ihr durch den gesund werden? Ihr habt ein schweres Leiden, euch geht es wirklich dreckig. Und wenn euch das mal so gegangen ist, dann wisst ihr, das ist Leiden. Das ist dann wirklich eine Versuchung in so einer Situation. Wenn ihr mit Schmerzen, mit schweren Schmerzen seid, und da ist jemand, der sagt, ich kann euch gesund machen, der kann es wirklich. Ja, dann ist das eine schwere Versuchung. Solange es uns gut geht, dann sagen wir, nein, klar, machen wir gar nicht. Nicht? Und, aber wenn wir in so einer Lage sind, dann wird das schwierig. Ich weiß, Vivian hatte mir erzählt von den Eltern einer Freundin von ihr in Frankreich, die erstmal ganz intellektuell gesagt haben, Gott gibt es nicht, wir haben alles nichts mit zu tun haben, bis schließlich der Mann krank geworden ist und sie dann zu allen möglichen gegangen sind, zu allen möglichen, naja, ich meine, Quacksalbern, zu Leuten, die ihr ganzes Geld ihnen aus der Tasche gezogen haben, weil dann in der Notlage plötzlich waren sie bereit, alles zu machen, wo sie vorher darüber gelacht haben. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, war der Mann sogar selbst Arzt gewesen, aber hinterher hat es ja alle möglichen nachgelaufen. Und so ist es häufig. In der Notlage sind wir eher bereit. Aber lasst uns vorher schon die Entscheidung treffen, nein, nicht um jeden Preis. Wir wollen nicht gesund werden, Hilfe bekommen, wenn es auf krummen Wegen geht. Ich meine, ein Beispiel dazu wäre meinetwegen die uns hier an der Bibelschule. Nicht? Also wir können immer mal Geld gebrauchen für unsere Arbeit, und dann sage ich einfach, heute Nachmittag, wenn ihr nicht Besseres zu tun habt, geht mal nach Lemgo, überfallt eine Bank, nicht? Und dann bringt das Geld hier mit her. Ja, hier könnte ich doch sagen, der Zweck ist doch gut. Nicht? Ausbildung von jungen Leuten für das Reich Gottes, für die Mission engagiert, kommen vielleicht sogar noch Leute zum Glauben durch den Banküberfall. Nicht? Wer weiß? Aber ihr merkt schon, irgendwie, das scheint ein bisschen seltsam zu sein. Das geht doch nicht. Sagt ihr hoffentlich. Nicht, dass jemand heute Nachmittag auf die Idee kommt. Ne? Also, ja. Nein, sondern wir sehen, das Ziel ist möglicherweise gut, Geld zu haben für das Reich Gottes. Aber der Weg dahin ist falsch und deshalb können wir den nicht gehen. Und so auch Jesus hier. Die Verkündigung an sich wäre gut. Er ist ja der Sohn Gottes, da ist nichts dran zu zweifeln. Aber der Weg dahin, über diese dämonischen Mächte, der ist falsch, also muss das ausgeschlossen werden. Ich habe den Eindruck, dass Jesus auch noch einen anderen, ganz praktischen Grund hat, warum er diese Geister nicht ausreden lässt. Er will nicht, dass die Menschen an dieser Stelle mit ihrem falschen Bewusstsein vom Messias eine Revolution entfachen. Denn wir wissen ja, damals in Israel erwartet man den Messias als König Israel, der die Römer in die Flucht schlägt, zusammenschlägt und Israel unabhängig macht. Und hier fängt Jesus ja erstmal an zu predigen. Und wir müssen davon ausgehen, viele der Menschen in seiner Umgebung hatten diese Erwartung, Jesus, also der Messias, wenn er kommt, der wird losschlagen. Wir wissen das ja auch 70 nach Christus und nochmal 130 nach Christus beim Bar Kochba-Aufstand. Da war das genau so. Da hat jemand gesagt unter den Juden, ich bin der Messias. Und was war? Innerhalb von wenigen Monaten war eine große Schlachtgetümmel. Tausende, Zehntausende von Menschen sind gestorben bei diesen Aufständen. Und das will Jesus gerade nicht. Das heißt, er will erst einmal noch predigen, damit die Menschen durch seine Worte erkennen, welches sein Auftrag als Messias ist und nicht mit ihrem Kurzschluss sofort sagen, ah, der Messias, jetzt nehmen wir unser Schwert und schlagen gleich die römischen Soldaten zusammen. Ich glaube, auch hier ist es eine Frage der Zeitplanung Jesu. Er will noch nicht, dass jetzt seine Messianität so deutlich zum Ausdruck kommt, sondern er will den Leuten erstmal ihr seine Botschaft bringen, damit sie erkennen, was eigentlich sein Ziel und seine Aufgabe ist, nämlich Menschen in ihrem Herzen frei zu machen, Menschen Sünde wegzunehmen, Menschen ein neues Leben zu ermöglichen. Ich glaube, auch das ist ein Grund, warum Jesus die Dämonen hier nicht aussprechen lässt. Die Dämonen haben ihn als Messias erkannt. Hier kommt auch das erste Mal im Lukas-Evangelium ein neuer Aspekt dazu, nämlich der Aspekt, dass er Sohn Gottes ist. Das finden wir vorher auch nicht. Das ist ja nochmal ein anderer Blickwinkel auf Jesus. Wir merken, es kommen alle möglichen Sachen zusammen. Er ist Menschensohn, er ist der Heilige Gottes, hatten wir gestern, der ausgesondert ist von Gott. Und hier kommt dazu, er ist der Sohn Gottes. Sie sagen noch nicht Messias, sie sagen auch noch nicht Christus, das will Jesus nicht. Aber er merkt so tröpfchenweise, kommt das langsam in das Bewusstsein der Menschen hinein, er ist nicht nur ein Heiler, nicht nur ein Dämonenaustreiber, wie es viele damals gab, sondern er ist Sohn Gottes, was das auch immer im Detail bedeutet. Auch das kommt neu dazu. Nun, bei diesen dämonischen Kräften und Mächten, ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Moment da verweilen. Ich habe gestern schon gesagt, dass es manche Christen gibt, die das schlichtweg sagen, das gibt es heute nicht mehr. Ich habe euch davor gewarnt, das zu tun, habe selbst mit Menschen zu tun gehabt, die dämonisch belastet waren, die besessen waren, es heute nicht mehr sind. Andere, die ich kennengelernt habe, die es auch noch heute sind, die nicht davon loskommen wollten oder eben meinten, es nicht zu können. Tatsächlich sollten wir darauf achten. Ich habe hier am Samstag, war das glaube ich in der Zeitung, ich hoffe, ich habe die am Abend dann weggenommen, nicht, nachdem ihr alle gelesen habt, hoffe, dass da niemand mir böse gewesen war. Da war nämlich ein großer Artikel hier, Ritualmord ohne Leiche. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Da sind die extra Steine hier abgebildet und da steht eben Hornbad Meinberg. Britta X und so weiter hat ihren Dämon besiegt und das schlechte Gewissen erleichtert. Über ihren Anwalt zeichnete die 44-Jährige selbst bei der Hamburger Staatsanwaltschaft an. Britta X will als 14-Jähriger eine englische Austauschschülerin umgebracht haben. Tatort, Ex-Ansteinhorn, Bad Meinberg. Hintergrund Satanismus, und dann wird das alles erklärt, dass sie eben dieses Mädchen dem Satan opfern wollte. Nun, so etwas gibt es tatsächlich immer wieder. Ich habe dieses nur genommen, weil es eben gerade jetzt vor kurzem, also vor ein paar Tagen in der Zeitung stand. Andere Beispiele habe ich genügend gesammelt. Ich nutze das ab und zu mal für eine Jugendstunde, wenn ich über solche Sachen spreche. Ich könnte euch zahlreiche Beispiele nennen, wo Okkultismus bis hin zum Ritualmord, wie das hier genannt ist, auch in Deutschland Realität ist. Wo Menschen meinen, durch den Teufel getrieben zu sein. Hier, vielleicht kennt ihr dieses Bild von diesem Buch, da vorne ist so ein Bild mit drauf, nicht? Die sehen so ein bisschen komisch schon aus. Das war vor eineinhalb Jahren, glaube ich, im Ruhrgebiet. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Da war ein junger Mann mit seiner Freundin, die dann einen Mann umgebracht haben in seiner Wohnung, weil sie gesagt haben, Satan hat uns dazu beauftragt. Und das gibt es immer wieder, das sind keine Einzelfälle. Ich könnte euch noch zahlreiche andere nennen. Das ist ein ganz extremes Beispiel von Satanismus, von Okkultismus, von Besessenheit, wo Menschen gar nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, das zu tun. Aber auf niederer Ebene werden wir heute alle mit Okkultismus und den Anfängen davon konfrontiert. Das beginnt in der Schule. Da, wo eure Kinder irgendwelche Hexengeschichten lesen, Zaubereigeschichten. Da, wo in der Schule selbstverständlich Harry Potter gelesen wird. Natürlich, wenn jemand Harry Potter liest, wird er nicht gleich besessen. Das will ich ja nicht behaupten. Aber du bekommst dadurch die Zauberei als etwas Harmloses, etwas sogar Gutes, Positives, was du für dich einsetzen kannst, vermittelt. Und das nehmen Kinder mit. Ich habe selbst einige Zeit in der Schule unterrichtet und erinnere mich noch gut daran, wie eines Tages ein kleines Kind kam, der hatte so ein wuscheliges Tierchen dort an dem Hosebaum. Da habe ich gefragt, was das denn ist. Ja, das ist ein Glückstroll. Da frage ich, ja, was macht sie damit? Ja, also wenn sie mal sich streitet mit den Eltern oder wenn sie in der Schule Angst hat, dann bittet sie den Glückstroll, sie zu bewahren. Ja, das ist Okkultismus. Und dazu werden Kinder verleitet. Ein anderes Kind zu mir gekommen hat gesagt, wenn es Probleme hat, dann bittet es die Glücksbärli zu kommen und ihnen zu helfen. Ich glaube, Glücksbärli heißen die nicht von Walt Disney, die da so wie ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie ein Regenbogen vom Himmel herunterkommen und dann den Kindern in Problemen helfen. Und das Kind ging davon aus, ja, das ist so, die können mir helfen. Das ist Okkultismus. Ist es nicht bei Harry Potter genau dasselbe? Wie löst er seine Probleme? Indem er sich an Gott wendet? Nein, indem er Zauberei lernt. Und Kinder werden aufgefordert, genau dasselbe zu tun. Das ist dieses, was vermittelt wird. Selbst wenn sie nicht besessen sind, werden sie offen für solche Sachen. Bei unseren Kindern ist es so, die hören gerne Benjamin Blümchen, das ist noch eine Stufe kleiner, nicht? Benjamin Blümchen kennt ihr vielleicht auch, nicht? Benjamin Blümchen als Postbote, Bäcker und so weiter. Das ist ja wirklich schön, solche Geschichten zu hören. Wenn wir sie nicht im Auto dann stundenlang hören müssen, dann höre ich sie auch ab und zu mal, nicht? Gerne. Zumindest war es dann so, dann eines Tages kam, tauchte bei uns, ich weiß gar nicht mehr wie, eine Kassette auf, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Nicht, das gibt's ja. Und jetzt, Bibi Blocksberg tritt immer mehr in den Vordergrund. Das habe ich gerade gestern noch in einem Bücherkatalog gelesen. Und dann war da, ein Film, genau. Es gibt einen Film, Kinofilm, glaube ich, der jetzt fertig ist. Bibi Blocksberg hilft dann, was weiß ich, den Kindern da und dort, irgendwie ein Haus brennt. Und dann kommt Bibi Blocksberg und zaubert Regen hin und das Kind wird gerettet und so. Also, Bibi Blocksberg tritt immer mehr in den Vordergrund. Da habe ich unseren Kindern gesagt, nein, also Hexen sind schlecht, da ist Kassette, wird eingesammelt, weggenommen. Und die Kinder natürlich erstmal gar nicht damit einverstanden, entrüstet dabei. Und besonders unsere Tochter Eloise, die fängt dann immer an zu diskutieren. Nicht? Also immer irgendwelche guten Gründe zu nennen. Und dann fing sie auch da an zu diskutieren. Und dann hat sie erstmal versucht, alle möglichen Gründe zu sehen. Und einer der Gründe war, die ist doch gar nicht böse, die tut doch nur Gutes. Das ist doch eine Liebehexe. Es gibt böse Hexen, aber das ist eine Liebehexe. Das dürfen wir doch hören. Und genau das ist schon eine der Gefahren, die diese bei leichter Form von Okkultismus entsteht. Keine Besessenheit, wenn ihr Benjamin Blümchen-Kassetten hört, bestimmt nicht. Also ich habe sowas noch nicht erlebt zumindest. Aber die Gefahr, die dabei besteht, ist, dass die Kinder den Eindruck bekommen, Okkultismus, Zauberei, Hexerei ist gut. Das schadet mir gar nicht, das hilft mir möglicherweise noch. Und dann werden sie älter und dann geht das weiter, eben was weiß ich, mit den Mandalas ausmalen, mit den Traumreisen machen, mit Zauberei, Bücher lesen. Und dann etwas weiter, ich habe jetzt gerade neulich eine Zusammenfassung gelesen, einen aktuellen Spiegel, wo ist Okkultismus in den Jugendzeitschriften in Deutschland heute? Ich war erstaunt. Fast alle Jugendzeitschriften, fast alle großen Verlage mit Jugendbuchverlage, so wie Schneider Verlag, nicht? Früher Hanni und Nanni, heute Geschichten über Zauberei und Magie. Fernsehen ist ja voll davon, Computerspiele. Ab und zu kaufe ich mir ein Computermagazin, um da mal zu sehen, was gibt es da. Und dann merke ich, immer wieder, das verändert sich scheinbar gar nicht, 30, 40, vielleicht 50% haben mit Magie und Zauberei zu tun. Das sind dann Zauberkugeln, magische Schwerter, Geister, Feen, was weiß ich, alles Mögliche, die da herumspielen und spuken. Und da werden Kinder vertraut gemacht, das ist normal, das ist gut, damit kann man rumspielen. Und was lesen wir in der Bibel? Zauberer, Hexer und so weiter sollen nach dem Alten Testament des Todes sterben, weil es Gott ein Greuel ist. Und das ist im Neuen Testament genau dasselbe. Da wird kein Unterschied gemacht. Auch im Neuen Testament wird das ganz krass verboten. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 20. 1. Korinther 10, Vers 20. Da lesen wir nämlich, also es geht hier um das Götzenopfer und so weiter. Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr mit Gemeinschaft mit bösen Geistern seid. Also hier eine Aussage. Es gibt andere, die deutlich sagen, kein Umgang mit bösen Geistern. Im Alten Testament wird dann genau aufgezählt. Dazu gehört Zukunft vorhersagen, dazu gehört Heilen mit anderen Energien, dazu gehört Totengeister Kontakt aufnehmen und so weiter. Da werden genaue Dinge noch genannt. Aber generell bemerken wir, davon sollten wir die Finger lassen, das schadet uns. Ja, bei diesen Jugendzeitschriften, was war da drin? Zum Beispiel die Jugendzeitschrift Mädchen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da wurde dann berichtet, dass dann ein ganzes Heft davon voll gewesen war, wie Frauen, wie Mädchen erkennen können, welcher Typ von Hexe sie sind. also damit sie dann sich richtig ja entwickeln können. Und dann wurden Zaubersprüche genannt. Also wenn du jetzt Probleme mit deinem Freund hast und der will nicht mehr von dir wissen, ja, dann musst du da was weiß ich, deine Haare abschneiden und klein raspeln und dann einen Zauberspruch sprechen, hinter dich werfen und was weiß ich so machen und dann wirst du den wieder, kommt er zu dir zurück. Irgendwie solche Sachen. Ja, und wir müssen davon ausgehen, viele Jugendliche, die keine Orientierungsmöglichkeit haben, wenn sie im Liebeskummer verzweifelt sind, dann probieren sie solche Sachen auch aus. Ich habe mit einigen Jugendlichen hier in der Region gesprochen. Manche haben mir erschreckenderweise in Bielefeld in einer Schule. Sagte mir dann ein Mädchen, die haben im Religionsunterricht mehrere Stunden lang Satanismus gemacht, weil ein Satanist in der Klasse war. Und der Religionslehrer fand das noch ganz gut. Hat gesagt, ja, das sei auch eine Form, mit übernatürlichen Kräften umzugehen. Positiv. Andere haben mir erzählt, jetzt noch hier in der Freizeit, einige von euren Kindern, nicht? Nee, das war letzten Freizeit, glaube ich. Eure nicht. Das war bestimmt in der letzten Freizeit. Aber die haben mir erzählt, dass sie davon wissen, dass an ihrer Schule im Religionsunterricht Gläserrücken, Tischerrücken und so etwas gemacht worden ist. Wo wir uns natürlich fragen, ja, was ist denn das? Und dann merken wir werden damit konfrontiert. Ne? Also ich will euch nur sagen, das ist nicht weit weg. Das hat mit unserem Alltag zu tun und wir müssen uns fragen, wie gehen wir dann damit um? Und wie gehen wir damit um? Da gibt es eine Stelle insbesondere, die uns das lang und breit vor Augen führt. Das ist nämlich der Epheser Kapitel 6 ab Vers 12. Das wisst ihr ja, ist dann die geistliche Waffenrüstung. Ich möchte das nicht alles auslegen, das wird heute Morgen zu weit führen, aber wenigstens kurz nennen. Da lesen wir nämlich ab Vers 10. Zuletzt seid, also Epheser 6 ab Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Also hier Auseinandersetzung mit dem Teufel, die wir heute durchaus auch haben können, zumindest nach der realistischen Auffassung der Bibel, geht nur, indem wir uns unter den Schutz Gottes stellen. Wie? Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, also dem Teufel, der ist hier gemeint, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also hier ganz eindeutig, es gibt nicht nur für Jesus, sondern auch für die Gemeinde, denn das hier ist an die Gemeinde gerichtet, gibt es Auseinandersetzungen mit übernatürlichen Kräften und Mächten. Nicht, dass ihr mich hier falsch versteht und dann plötzlich jetzt da herauskramt, was es da so in den Schubladen der Charismatiker gibt mit geistlicher Kampfführung. Das meine ich nicht. Ihr müsst jetzt nicht durch eure Stadt ziehen und dann euch vor dem Marktplatz aufbauen und sagen, der Dämon der Politik fahre aus oder so. Das müsst ihr nicht machen. Das wird uns in der Bibel nirgends gesagt. Sondern hier wird dann erwähnt, wie wir kämpfen sollen. Nicht so, sondern, was wird hier erwähnt? Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Die ist wichtig dafür. Damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Jetzt merken wir, das kommt nicht auf uns an, sondern hier sind geistliche Dinge genannt. Steht nun fest, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Jetzt die Frage wieder, was ist Wahrheit? Wahrheit ist Jesus. Wahrheit ist die Bibel. Wenn wir argumentieren mit irgendwelchen Geistern und Dämonen und uns selbst irgendwelche logischen Sachen überlegen, ja, da lassen sich die Geister nicht drauf ein. Die sind ja klüger als wir. Die sind schon länger auf der Erde, als wir das sind. Die werden uns mit dem Finger wickeln. Das hat Eva versucht. Nicht Eva, Diskussion, ja, hat Gott gesagt? Nein, er hat das gesagt und das gesagt. Eine lange Diskussion und dann hinterher ist sie doch in Sünde gefallen. Nein, nicht, sondern hier auf die Wahrheit gegründet. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Darauf müssen wir gegründet sein, wenn wir uns auseinandersetzen. Bibelverse. Das nächste, dann ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit dort genannt. Wie können wir Gerechtigkeit haben, indem Jesus uns reinmacht? In den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium, das heißt Evangelisation. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens. Also hier Glauben heißt ja Vertrauen. Das heißt, wir müssen in den Auseinandersetzungen unser Vertrauen auf Gott setzen. Nicht auf uns und unsere Fähigkeiten oder die Gemeinde oder irgendwelche anderen großen Helden im Glauben. Dass ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils. Also das heißt, ich bin sicher, dass ich unter dem Schutz Gottes stehe. Gott hat mich gerettet. Nicht ich bin dafür verantwortlich, sondern Gott ist es. Selbst wenn wir untreu sind, ist er treu. Also das ist das, was dahinter steht. Dann das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Dann wird hier noch erwähnt, betet alle Zeit mit Flehen und so weiter. Also das sind geistliche Waffen. Die haben wir, wenn wir gegen dämonische Belastung vorgehen. Also erstmal, ich würde sagen, möglichst von diesen Sachen weiter Abstand nehmen, Kindern deutlich zeigen, euch deutlich zeigen, das ist schlecht, das ist nicht nur harmlos. Und wenn jemand besessen ist, dann ist das Wichtige, den Geist auszutreiben, bringt gar nichts. Selbst wenn wir das könnten. Denn wir lesen im Lukas Kapitel 11, wenn das Vakuum bestehen bleibt, wenn der Mensch nicht zu Jesus kommt, dann kommt der Geist zurück mit 7 anderen und sie treiben es ärger als zuvor. Das einzige Möglichkeit hat jemand, wenn er befreit werden will, zu Jesus zu kommen und sich zu bekehren, sich unter den Schutz Gottes zu stellen. Nur dann kann er dauerhaft von dämonischer Besessenheit loskommen. Sonst geht es nicht. Deshalb das Wichtigste, was wir tun müssen, wenn wir mit solchen Menschen sprechen, soweit sie noch ansprechbar sind, ihnen zu zeigen, dass ich Jesus Christus brauche. Das kann geistliche Auseinandersetzung sein. Ihr werdet dann merken, dass ihr selbst manchmal euch dabei schwach fühlt, dass ihr in eurem Alltag Anfechtungen erlebt. Wenn meine Schwester hat das mehrfach erlebt, dann sind alle möglichen Unfälle bei ihnen in der Familie passiert, als sie mit solch Okkultbelasteten zu tun gehabt hat. Weil der Teufel, der ist ja da und der will versuchen, diesen Menschen, den er da in den Klauen hat, nicht wieder loslaufen zu lassen. Aber das müssen wir geistlich bewältigen, geistlich dagegen vorgehen. Und dann kann es sein, dass es einen richtigen Kampf und Auseinandersetzung kommt, weil diese Person nicht von sich aus so zu Jesus kommen kann, denn da sind ja gottesfeindliche Mächte in ihr. Und dann muss in diesem Moment, wenn sie sich bekehrt, umkehren will, dann auch der Geist verschwinden. Denn wo Gott in einem Menschen wohnt, dann kann kein Dämon mehr in einem Menschen Platz haben und in ihm wohnen. Das sollte unser Ziel sein. Also nicht irgendwelche großen Zeremonien abhalten, das ist der Kernpunkt. Und dann kann es natürlich sein, so wie die Christen der ersten Jahrhunderte das gemacht haben, die haben bei einer Bekehrung, bevor sie sich taufen ließen, das lesen wir in dem Briefen der Didache zum Beispiel, das ist ein Brief, der ist etwas um 80 nach Christus verfasst worden, also noch in der Zeit des Neuen Testaments, da lesen wir dann, dass bei der Taufe viele der Täuflinge dann bewusst dem Teufel abgesagt haben, weil es damals so viel Okkultismus gab. Also gesagt haben, wir sagen ab dem Teufel und so weiter, also bevor sie sich haben taufen lassen, was sie bewusst nochmal sagen, wir wollen uns unter die Freiheit Jesu stellen. Und manchmal braucht es dann auch, dieses ganze okkulte Zeug zu verbrennen, so wie das die Christen tun in Philippi, glaube ich, tun die das. In Philippi oder das Ephesus? Ephesus? Ephesus, ne? Ephesus, ja. Die dann die ganzen Zauberbücher zusammennehmen und die verbrennen. Gut, also soweit dazu. Wir kommen zurück zu unserem Kapitel 4. Nicht mehr sehr lang, wir sind ja jetzt gleich am Ende dieses Abschnittes. Aber dann haben wir, als es Tag wurde, ging Jesus hinaus an eine einsame Stätte. Diese Stelle würde ich ja eigentlich gerne Anita lassen, denn das wäre ja eine typische Stelle, stille Zeit. Nicht? Morgens, stille Zeit. Jesus ganz ausgepowert ist, sagt er nicht, jetzt muss ich lange schlafen, damit ich mich ausruhe, sondern ich brauche Gemeinschaft mit Jesus. Häufig ist es auch so, wenn wir stark unter Druck stehen, dann ist es so, dass dann stille Zeit oder Gemeinschaft mit Gott, Gebet, schnell auf den hinteren Platz verweist. Ich muss ja mehr machen, ich muss ja mehr arbeiten. Aber das ist nicht unbedingt der Fall, sondern an Jesus sollten wir lernen, vielleicht gerade wenn ich unter Druck stehe, gerade wenn ich meine, mir geht es schlecht, dann Gemeinschaft mit Gott zu suchen, um da heraus Kraft zu bekommen. Die Menschen suchen ihn, er schickt sie wieder nicht weg, obwohl er Gemeinschaft mit Gott haben will. Er hat jetzt ja einige schon gehabt, denn suchen heißt ja, sie sind ihm nicht direkt nachgelaufen, sondern er ist weg in der Einsamkeit und dann laufen sie los am frühen Morgen und wollen noch mehr geheilt werden. Wir lesen später auch, dass sie versuchen, ihn festzuhalten. Also im Gegensatz zu Nazareth. In Nazareth ist so, geh weg, wir wollen nichts zu tun haben, du Gotteslästerlicher, nicht? Hier genau die gegen sich jetzt nicht direkt so. Aber wir merken auch, Jesus lässt sich durch keines von beiden beeinflussen. Wenn die Leute ihn wegschicken, er geht nur in seiner eigenen Autorität. Er lässt sich nicht einfach wegschicken, er ist Gott. Aber er lässt sich auch nicht umschmeicheln. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit Angriffen um? Nun, das sind lauter Widerstände. Leute in der Gemeinde wollen uns nicht haben. Immer werfen sie uns was an den Kopf und sind nicht unzufrieden mit uns. Dann sagen wir, okay, dann gehe ich halt in eine andere Gemeinde. Ja, wenn du nicht weißt, dass es Gottes Weg in eine andere Gemeinde ist, denk daran, Jesus geht nur, wenn er weiß von Gott, er soll woanders hingehen. Umstände können darauf hindeuten, aber manchmal ist es vielleicht gerade gut, dass der Widerstand da ist, damit andere auf Gott aufmerksam werden. Hier ist es das Schmeicheln. Vielleicht ist es eher das, was uns manchmal auch dazu treibt, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun sollten. Da sind die Leute so nett zu uns und die mögen uns so gerne und wir reden ihnen nach dem Mund oder wir bleiben an einer Stelle, an der es uns so gut gefällt. Vielleicht wissen wir, wir sollten die Mission gehen, aber wir fühlen uns doch so wohl mit den anderen Geschwistern in unserer Umgebung. Die sind alle so nett zu uns. Und Jesus weiß ganz genau, mein Auftrag, sagt er, nicht, ich fühle mich nicht gut bei euch, ich könnte ja auch hier Leute gesund machen. Jesus hätte sich niederlassen können, hat schon eine große Gemeinde von Fans, so ein Fanclub. Nein, das nicht. Er weiß, sagt ganz deutlich, mein Auftrag ist, ganz Israel zu predigen. Also, er bleibt weder da, wo man ihn rausschmeißt, dann bleibt er so lange da, wie Gott es will. Er bleibt aber auch nicht da, wo man ihn festhalten will und ihn umschmeichelt und wie nett und schön bist und wir brauchen dich ja. Im Grunde genommen steckt ja auch ein bisschen Egoismus dahinter, nicht? Also von den Menschen damals. Die sagen, ich bleibe bei uns, dann geht es uns gut, wir brauchen keinen Arzt, keine Probleme mehr, die anderen Menschen sind uns egal. Aber Jesus, sie hat die anderen Menschen auch im Blick, die in Israel und darüber hinaus wohnen, das Evangelium Gottes zu predigen, das ist sein Auftrag. Evangelium zu predigen heißt, die gute Botschaft zu predigen. Und wir merken wieder, der Auftrag Jesu ist nicht, Menschen gesund zu machen und Dämonen auszutreiben. Das ist nebenher mit dabei. Hier sagt Jesus, sein Auftrag ist ganz eindeutig, das Evangelium zu predigen vom Reich Gottes. Eindeutig. Nun, wenn wir mehr Zeit hätten, wir müssten uns noch mit dem Reich Gottes beschäftigen. Eine ganz wichtige Frage. Hier taucht zum ersten Mal der Begriff Reich Gottes im Lukas-Evangelium auf.
Reich Gottes, Basilea tu teu. Also Basilea heißt eigentlich Königreich Gottes. Und dann finden wir die Königreichsgleichnisse, Himmelreichgleichnisse auch, in dem Lukas-Evangelium ja gerade. Das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Oder wir denken ans Vater unser, dein Reich komme, also das Reich Gottes komme. Wir merken, das Reich Gottes ist ein ganz zentraler Begriff. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir manchmal die Aussage, das Himmelreich Gottes ist schon da. Es beginnt in euren Herzen. Und dann finden wir manchmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es kommt in der Zukunft. Einmal in der Zukunft und Jesus wiederkommt, dann wird er auf der Erde herrschen. Nun, wir sehen sicherlich, Reich Gottes ist da, wo Gott herrscht. Reich Gottes ist da, wo er gegenwärtig ist. Denn es ist richtig, das Reich Gottes ist nicht gebunden an Materie, nicht an Grenzen, die bewacht werden von dem Bundesgrenzschutz oder sowas, das nicht, sondern das Reich Gottes ist gebunden an die Gegenwart Gottes. Und insofern ist es richtig, das Reich Gottes fängt schon an, nämlich Jesus ist ja da, da ist ja schon das Reich Gottes. Das Reich Gottes breitet sich aus, da wo Menschen sich ansprechen lassen und dann auch Gott in ihnen wohnt, da ist dann auch schon Reich Gottes. Aber es wird in vollkommener Weise erst in der Zukunft da sein, wenn nämlich der Teufel gebunden wird, in den feurigen Pfuhl geworfen wird und dann nur noch Jesus und Gott herrschen wird. Insofern, diese Aussagen stimmen alle. Es ist kein Widerspruch, sondern es beginnt langsam zu wachsen und wird dann die Blüte erreicht haben, dann wenn Jesus kommt und alles Böse ausräumen wird. Das ist das Reich Gottes, was er hier verkünden wird. Es beginnt im Herzen der Menschen, die zu Jesus umkehren. Und hier lesen wir dann, er predigt in den Synagogen Judäas. Das heißt, jetzt breitet er seine Tätigkeit aus. Es ist erst nicht mehr nur aktiv in Galiläa, sondern weit darüber hinaus auch in Judäa. Also hier wird die nächste Stufe seiner Wirksamkeit angesprochen. Ja, wir haben jetzt ein paar Sachen übersprungen, aber ich möchte hier trotzdem zum Ende kommen, denn ihr werdet ja dann bald erwartet hier, ich glaube, ist noch Boccia oder nicht, heute Morgen, ja. Und wir haben ja auch schon einige Anstöße gehört. Ich möchte gerne an dieser Stelle mit euch beten. Falls da noch Fragen aufgetaucht sind heute Morgen, stehe ich auch gerne zur Verfügung, können wir uns hier irgendwo